ARD Sounds.
Die Grenze zwischen West-Berlin und der DDR, die war schon seit den 50er Jahren ziemlich dicht. Bloß zwischen Ost- und West-Berlin war sie offen. Ne?
Und dann kam der Mauerbau.
Und wie hast du dich dann gefühlt?
Die meisten von uns, dazu gehörte ich auch, wir haben das gar nicht ernst genommen.
Achim wächst nach dem Zweiten Weltkrieg in der neu gegründeten DDR auf. Ein Staat, der sich dem Sozialismus verschrieben hat. Doch Achim erlebt schon als Jugendlicher, dass diese Idee in der praktischen Umsetzung nicht so gut funktioniert. Als der Arbeiteraufstand 1953 von sowjetischen Soldaten blutig niedergeschlagen wird, ist er 14 Jahre alt. Er kann sich nicht vorstellen, dass die DDR-Führung die Menschen schon bald mit einer Mauer einsperren und auch Jugendliche immer strenger überwachen wird. Ich bin Wiebke und das ist Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ein achteiliger Podcast von NDR Kultur. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, zuerst in ARD Sounds. Dies hier ist Folge 2. Die Mauer, eingesperrt im eigenen Land.
Wenn du aufsetzt, den Hörer, ich glaube, sie sprechen dich gerade an.
Ach so. Es geht wieder weiter.
Wie war deine Mittagspause?
Kurz.
Ja. Bei uns auch. Was gab es denn bei dir so zu essen?
Ach, es gab drei Menüs zur Auswahl. Ich habe irgend so was Salatmäßiges genommen. Ich hatte gar nicht so einen großen Hunger und ich esse mittags sehr selten was.
Wir hatten irgendwas Spinatartiges mit Kartoffelbrei und Spiegelei. Also das Spinatartige war schwer als Spinat zu erkennen, aber ansonsten war es lecker.
Achim, Eva und Josef haben sich in Berlin kennengelernt und einen aufregenden Tag zusammen verbracht. Sie waren zum Beispiel unter der ehemaligen Mauer. Was sie genau gemacht haben, darum wird es in einer späteren Folge gehen. Jetzt sind wir aber wieder per Videostream verbunden. Achim sitzt mit mir im Studio des RBB in Berlin und Eva und Josef sind im NDR-Studio in Hamburg. Wenn wir von der DDR sprechen, fällt immer auch schnell das Wort Mauer. Doch als Achim 16 ist, so alt wie Eva heute, gibt es die Mauer noch nicht. Aber schon ab 1952 wird die Grenze zwischen West- und Ostdeutschland immer stärker abgeriegelt. Denn, darum ging es ja schon in Folge 1, viele Menschen wollen weg aus der DDR, in den Westen, wo es wirtschaftlich besser läuft. So gibt es bald Sperrzonen, Grenzanlagen und immer strengere Kontrollen. In Berlin ist die Situation allerdings ganz anders.
Aber in der Zeit war die Grenze ja auch noch offen. Also man konnte ja theoretisch nach West-Berlin gehen, oder?
Ja, ja. Es gab zwar diese vier Sektoren, ne? Sowjetisch, amerikanische, britische und französische Sektor, aber die drei westlichen Sektoren, die unterschieden sich überhaupt nicht voneinander. Das wusste ich auch lange gar nicht genau, welcher Stadtbezirk jetzt zu welchem Sektor gehörte, war auch völlig gleichgültig. Der Ostsektor, der unterschied sich insofern, dass also an der Grenze zwischen Ost und West Zöllner standen, eben wegen der zwei verschiedenen Währungen.
In beiden deutschen Staaten bezahlt man damals mit Mark. Nur ist die D-Mark der Bundesrepublik sehr viel mehr wert als die Ostmark der DDR. Und nicht nur das. In der Bundesrepublik beginnt jetzt in den 50er Jahren das sogenannte Wirtschaftswunder.
Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Karbonadenschon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Und die Bundesrepublik profitiert dabei, im Gegensatz zur DDR, vom Marshallplan. Das ist ein Wirtschaftsförderprogramm der USA für den Wiederaufbau der westeuropäischen Staaten. So können bald neue Fabriken gebaut werden. Die Menschen finden Arbeit, verdienen gut und können sich viel leisten. Vom eigenen Kühlschrank bis zum Auto. Was wiederum die Wirtschaft weiter ankurbelt.
Mit dem zweckmäßigen BMW 600 bringt der Vater die Kinder sicher zur Schule.
Meine Waschfrau, meine Konstrukta. Blütenrein und Leinen trocken.
Oh, sie hat ihn doch gekauft. Den Hoover.
Den Hoover Handstaubsauger. Mit der Riesensaugkraft.
Für unter 100 Mark.
Das Wirtschaftssystem im Westen heißt soziale Marktwirtschaft. In einer sozialen Marktwirtschaft produzieren Firmen und Fabriken ihre Produkte so, dass sie möglichst viel Geld verdienen. Deswegen machen sie auch Werbung für ihre Produkte.
Herr Wirt, die Kehle ist verdorrt. Wir wollen Coca-Cola haben und zwar sofort.
In der DDR dagegen gibt es die sozialistische Planwirtschaft. Hier greift der Staat nicht nur ein, sondern die Regierung plant für 5 Jahre im Voraus genau, was, wann, in welcher Menge und zu welchen Preisen produziert wird.
Das ist der Rhythmus unserer Volkswirtschaftspläne. Normen, gestern errechnet und heute erfüllt, werden morgen überboten.
Doch diese Planwirtschaft funktioniert nicht. Überall herrscht Mangel. Die Menschen in der DDR können nicht kaufen, was sie möchten, weil es das im Zweifel nicht gibt.
Coca-Cola.
Also Coca-Cola sowieso nicht, weil das ein US-amerikanisches Produkt ist. Aber auch ansonsten gibt es nur das, was der Staat den Bürgern zuteilt.
Wann hast du gemerkt, dass im Osten ganz viel anders läuft als im Westen? Also wann ist dir das erstmal so richtig bewusst geworden?
Ich glaube, ab der 5. Klasse oder könnte auch die 6. gewesen sein, haben wir dann so ein Unterrichtsfach bekommen, Gesellschaftskunde oder so ähnlich hieß das. Und da wurden uns dann ständig die Vorzüge des Sozialismus erklärt. Also spätestens da kam die Zeit, wo ich dachte, und nicht nur ich, sondern meine Freunde auch, das stimmt doch gar nicht. Die Lehrer erzählen uns, im Sozialismus geht es den Arbeitern besser als im Kapitalismus. Aber wenn wir nach West-Berlin gefahren sind, die Freunde unserer Eltern besuchen, die genauso Arbeiter waren wie mein Vater, dann hatten die einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine oder was weiß ich. Und wir hatten das nicht. Und da kommst du natürlich ins Grübeln und denkst, also was die dir in der Schule erzählen, ist irgendwie nicht richtig. Und wenn man das erstmal merkt, dann wird man kritisch.
Tatsächlich sind Kapitalismus und Sozialismus zwei verschiedene Gesellschaftsordnungen. Das hier zu erklären, das würde zu weit führen. Aber wir haben euch in den Shownotes dazu ein paar Videos verlinkt von Mirko Drotschmann, aka Mr. Wissen to go. Der erklärt sowas ja immer super. DDR. Die Abkürzung steht für Deutsche Demokratische Republik. Dabei ist die DDR gar keine Demokratie, sondern eine Diktatur, die die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger stark einschränkt. Man kann nicht frei seine Meinung sagen, darf nicht reisen, wohin man will und damals nicht mal selbst entscheiden, welche Musik man hört.
Und man hat uns tatsächlich erklärt, dass man die und die Musik nicht hören sollte, weil das schädlich ist. Warum das schädlich ist oder wie sich dieser Schaden äußern könnte, das hat man uns nicht erzählt, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern.
Was sind denn so Beispiele von Büchern oder auch Musik oder Musikrichtungen, wo ich wirklich eingeflößt wurde, dass es schädlich und falsch ist?
Ja, das ist der ganze Jazz gewesen und Rock'n'Roll. Wirklich relativ verrückte amerikanische Musik. Und die haben wir als Jugendliche natürlich gerne gehört, na klar. Und ja, aus irgendeinem Grunde war das für die DDR-Oberen westlich dekadent. Das wollten sie nicht und das sollten wir nicht. Und wie das so ist, ne, was verboten ist, das reizt ja besonders. Insofern ist die Jugend früher, glaube ich, nicht anders gewesen als die heutige Jugend.
Du meintest, dass der Jazz oder Rock'n'Roll quasi verboten war. Konntet ihr das trotzdem ganz normal hören, irgendwie auf CDs oder so? Oder war es da auch schwieriger, da dran zu kommen?
Naja, also wir konnten in Ost-Berlin ja die West-Berliner Rundfunksender hören.
Hier ist Rias Berlin.
freie Stimme der freien Welt.
Und ich hatte ein Tonbandgerät, war auch was ganz Seltenes, das hatte ich mir zusammengespart und konnte dann also die westlichen Musiksendungen mitschneiden. Und da war ich natürlich der King. Das hieß dann immer bei irgendwelchen Fäden, Achim, bringst du dein Tonbandgerät mit? Weil sie natürlich wussten, dass auf diesen Tonbändern nur Westmusik war.
Und hattest du dann auch irgendwie Angst, wenn du erwischt worden wärst? Also hätte das irgendwelche Konsequenzen gehabt?
Also Angst hatte ich nicht. Ob das Konsequenzen hatte, das ist die große Frage. Das ist eins der wesentlichen Merkmale einer Diktatur, glaube ich. Dass es ganz viele Sachen gibt und die Geschichte mit der Musik gehört dazu, dass man nie weiß, was passiert denn eigentlich, wenn man jetzt erwischt wird. Welche Konsequenzen hat das für dich? Es kann sein, dass du, was weiß ich, eine Verwarnung gekriegt hättest, naja, da hätte ich drüber gelacht, die Verwarnung, die kostet nichts. Es hätte aber sein können, dass du von der Uni fliegst oder von der Oberschule, je nachdem, wo du nun gerade warst. Das wusste man nicht. Es gab da keinen Katalog, ja, es gab keinen Bußgeldkatalog. Wer Westmusik hört, darf nicht zur Oberschule. So war das auch nicht. Aber die hätten das nutzen können, wenn sie aus anderen Gründen vielleicht dich gerne von der Schule gehabt hätten. Dann wäre das so ein Vehikel gewesen, wo sie sagen, also so ein Junge, der dauernd Westmusik hört, der ist nicht auf dem Weg, ein sozialistischer Mensch zu werden. Den brauchen wir hier auch nicht ausbilden oder den brauchen wir nicht studieren zu lassen oder sowas. So lief das immer. Aber man wusste es nie vorher, ob es überhaupt Konsequenzen hat.
Tatsächlich wird Achim erfahren, dass eine harmlose Party, auf der Westmusik gespielt wird, dramatische Konsequenzen hat. Es wird ein Abend, der für ihn alles verändert.
Hattest du auch so, gerade als jetzt in unserem Alter warst, so 16, 17, eine feste Clique, also einen Freundeskreis?
Ja, also wir waren ein Freundeskreis, eine Clique, die heute noch zusammen sind, nach 70 Jahren, also sofern sie noch leben.
Und was habt ihr damals so gemeinsam unternommen?
Wir sind zum Beispiel jedes Jahr in den Sommerferien verreist, gemeinsam, mit Zelt. Meistens an die Ostsee, haben Campingurlaub gemacht.
Ostsee ist erlaubt. Natürlich nur da, wo die Küsten zur DDR gehören, also Rügen zum Beispiel oder Wismar. Reisen nach Westdeutschland werden nur in Ausnahmefällen genehmigt. In Westberlin, das ja rundherum von DDR-Staatsgebiet umgeben ist, ist die Situation allerdings anders. Der Grenzübertritt von Ost nach Westberlin ist noch relativ einfach möglich. Und das bringt einige Leute auf Ideen, wie man das Reiseverbot in den Westen umgehen kann.
Wir sind nach West-Berlin gefahren mit der S-Bahn und sind dann ins Bundesgebiet geflogen mit der Pan American Airline und sind dann quer durch die Bundesrepublik getrennt. Das war nicht erlaubt. Wenn das rausgekommen wäre, wären wir mit Sicherheit von der Uni geflogen. Aber uns war das damals egal, wir wollten was sehen. Und solange man in Berlin noch von Ost nach West-Berlin konnte, ohne Schwierigkeiten, war das ja auch kein großes Problem. Man hatte nur das Risiko, dass aus irgendeinem Grunde einer das mitkriegt, dass wir im Bundesgebiet gewesen sind und dann hätten wir Schwierigkeiten bekommen.
Wenn Achim von wir spricht, meint er übrigens seine Freunde fürs Leben, die er bis heute kennt, seit der gemeinsamen Schulzeit. 1957 macht Achim Abitur.
Uns wird ja oft so gesagt, ja, erstmal Abi machen und danach im Studium, dann steht uns die Welt offen und dann können wir machen, was wir wollen. Hast du dich auch so gefühlt?
Ich habe mich da ganz anders gefühlt, weil ich wusste, die Welt steht uns nicht offen. Wir waren ja in der DDR eingesperrt. Also auch ohne Mauer war es ja nicht so ohne weiteres möglich, woanders hinzukommen. Es sei denn, man wäre richtig gehend abgehauen. Die Möglichkeit gab es natürlich noch. Aber ansonsten, ich habe nicht weiter gedacht, als nach dem Abi studierst du. Und dann guckst du mal, wenn das Studium zu Ende ist, dann fängt das Leben an, so ungefähr. Dann entscheidet sich, Was machst du jetzt wirklich beruflich und wo gehst du hin? Bleibst du in Berlin oder gehst du woanders hin?
Achim will Bauingenieur werden. Das wird in dieser Geschichte übrigens noch wichtig. Er studiert in Cottbus, etwa 1,5 Autostunden südöstlich von Berlin in Brandenburg, nahe der Grenze zu Polen. Flucht aus der DDR? Damals kein Thema für Achim. Er fühlt sich zwar nicht richtig frei, aber eben auch nicht eingesperrt. Noch nicht.
Aber die Vermutung einer Mauer gab es doch vorher auch schon, oder? Da gibt es doch dieses berühmte Zitat von Walter Ulbricht: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Wobei der Ulbricht das aus freien Stücken gesagt hat. Es hatte niemand nach einer Mauer gefragt. Ulbricht hat plötzlich das Wort Mauer ins Spiel gebracht, denn die hat er natürlich schon im Kopf gehabt. Na klar, das war ja ungefähr 6 Wochen vor Mauerbau.
Wir müssen hier noch mal ein Stück zurückspulen. Walter Ulbricht ist damals der Staatsratsvorsitzende der DDR, also ihr oberster Boss, wenn man so will. Der berühmte Satz fällt auf einer Pressekonferenz in Ostberlin am 15. Juni 1961. Dabei geht es um die Frage, wie verhindert werden kann, dass jeden Tag mehrere hundert Ostberliner in den Westen flüchten. Am Ende der Pressekonferenz meldet sich eine westdeutsche Journalistin zu Wort.
Ich möchte eine Zusatzfrage stellen. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
2 Monate später ist Achim mit Freunden im Urlaub an der Ostsee, wie eigentlich jeden Sommer. Das Wetter ist so mittel, 18 Grad, Wolken, es regnet auch immer mal. Auch an diesem 13. August 1961. Ein Tag, an den Achim sich noch ganz genau erinnert.
Und ich weiß noch, ich wohnte damals zusammen in einem Zelt mit einem Freund. Der hatte so ein kleines Kofferradio, was damals auch noch selten war. Er war der Einzige von unserer ganzen Clique, der so ein Kofferradio hatte. Und der hat auch Tag und Nacht Radio gehört. Das war so ein richtiger Radio-Fan. Und der hatte sich in einen hohen Baum eine Antenne gelegt und konnte oben an der Ostsee die Westberliner UKW-Sender hören, was für uns wegen der Musik sehr wichtig war. Ja, und der weckte mich an diesem Tag, es war ein Sonntag, ganz früh, der ist immer schon um 7 oder sowas wach gewesen, und weckte mich und sagte: Mensch, wach auf, in Westberlin machen sie die Grenze dicht.
Schwer bewaffnete Einheiten der Volksarmee und der Volkspolizei der Sowjetzone haben in der vergangenen Nacht West-Berlin gegen die Zone und den Ostsektor abgeriegelt.
Und das war natürlich eine Nachricht, die hat dich schon aus dem tiefsten Schlaf gerissen.
Kein Bürger der Sowjetzone kann mehr unkontrolliert nach West-Berlin gelangen. Ost-Berlin bietet das Bild einer Stadt im Ausnahmezustand.
Und dann haben wir sofort alle anderen geweckt und haben das erzählt und alle haben sich um das kleine Kofferradio versammelt und wir haben die Reportagen gehört. Der Westsender, wie also die Reporter in West-Berlin dastanden und schilderten, wie da die Straße aufgerissen wird und wie Pfähle eingerammt werden und Stacheldraht gezogen und was weiß ich.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa 1,5 Meter tief und 1,5 Meter breit. Wenn ich einen Blick die Ebertstraße hinunterwerfe, ich darf den Bürgersteig nicht betreten, denn er gehört schon zum Osten, dann sehe ich, wie etwa 200, 250 Meter entfernt vom Brandenburger Tor gleichfalls eine Schneise durch die Straße gebohrt wird. Die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja, sie lächeln sogar dabei, wie sie den Pressluftbohrer in die Erde bohren.
Und wir waren natürlich alle völlig überrascht. Aber die meisten von uns, dazu gehörte ich auch, wir haben das gar nicht ernst genommen. Wir haben gesagt, na ja, jetzt machen sie wieder da einen riesen Bohai drum, eine riesige Propaganda. Und in 4 bis 6 Wochen wird sich die ganze Geschichte wieder normalisieren.
Ich habe auch schon gehört, dass mit der Mauer dieses ganze Stasi-Thema viel stärker wurde. Wurde denn auch jemand aus deiner Familie oder deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wurde von denen auch jemand mal festgenommen?
Ja, das war also eigentlich dann auch der Auslöser, der mich zur Flucht brachte, wo ich dann sagte, also in dem Staat will ich nicht mehr leben, jetzt habe ich wirklich die Nase voll. Das ist also auch eine Geschichte. Ich komme jetzt zurück auf den August 61. Wir sind an der Ostsee, Campingurlaub. Und ein Schulfreund sagte, er geht mal ins Nachbardorf. Da trifft er sich mit anderen Freunden aus Berlin, die er also kannte, aus da, wo er wohnte. Und er ist nicht zurückgekommen. Nächsten Morgen war er nicht da. Und dann, ich weiß nicht, ob wir noch einen Tag gewartet haben, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls haben wir Erkundigung eingezogen, was ist denn da passiert? Und da haben wir gehört, dass da irgendwie in einem Bierzelt so eine Randale war und da sind einige Leute dann von der Polizei geschnappt worden. Da haben wir uns auch noch keine großen Gedanken gemacht. Das kann ja mal passieren. Ne? Wird da mal 2 Tage irgendwo festgehalten. Kam aber nicht wieder. Und als wir dann unseren Urlaub beendet haben, haben wir seine Eltern besucht. Das heißt, seine Mutter war nur zu Hause und haben gefragt, ob sie was weiß, was denn nun los ist. Und die war natürlich völlig aufgelöst in Tränen und hat gesagt, ja, er sitzt in Untersuchungshaft. Und sie hat schon einen Anwalt eingeschaltet. Und der Anwalt hat gesagt, mit 5 Jahren Gefängnis für ihren Sohn müssen sie rechnen. Aber wir waren natürlich völlig schockiert und gefragt, was ist denn da gewesen? Was hat er denn gemacht? Und da hat sie uns erzählt, dass in diesem Bierzelt, wo er sich da mit seinem Freund getroffen hat, gab es eine Gruppe Jugendlicher, die mit ihm gar nichts zu tun hatten, die kannten sich nicht. Irgendeine Gruppe Jugendlicher, die hatten einen Rekorder oder so etwas und haben heiße westliche Musik gehört. War ja in der DDR nicht erlaubt. Ne? Und dann haben sie auch noch angefangen zu tanzen, so richtig schön wild, was in der DDR auch nicht erlaubt war. Auf privaten Feten konntest du natürlich tanzen, wie du wolltest, klar. Aber bei öffentlichen Tanzveranstaltungen musste man so tanzen, dass der Mann die Frau im Arm hatte.
Die DDR-Führung gibt damals sogar bei Tanzlehrern in Auftrag, einen Paartanz zu erfinden. Der Lipsy soll die sozialistische Antwort auf den amerikanischen Rock'n'Roll sein.
René Dubianski komponierte den Lipsy Nummer 1. Das Ehepaar Seifert aus der Messestadt Leipzig fand die Tanzschritte für dieses neue Kind der leichten Muse.
Allerdings kommt der Lipsy bei der Jugend im Osten überhaupt nicht an. Die bleibt beim Rock'n'Roll. Auch im August 61, auf dem Fest an der Ostsee, von dem Achim erzählt. Und das sein Leben ziemlich auf den Kopf stellen wird.
Jedenfalls kam der Wirt von diesem Bierzelt und sagte, Jungs, macht die Musik aus, ihr wisst doch, ist verboten, gibt Ärger. Na, wie das so ist, ausgeschaltet, irgendwann hat einer wieder eingeschaltet, das Spielchen wiederholte sich vielleicht 2-3 Mal. Dann hat es dem Wirt gelangt, er rief die Polizei, kamen 2 Polizisten, schnappten sich diese Gruppe da mit dem Rekorder, das waren vielleicht, ich weiß es nicht, 6 oder 8 Leute. Die Personalien sich geben lassen, also die Personalausweise, und haben gesagt, ihr kommt morgen früh zu uns aufs Polizeirevier und da werdet ihr bestraft. Da waren die natürlich nicht mit einverstanden und haben sich dagegen verwahrt und es entspann sich eine ziemlich hitzige Diskussion, die immer hitziger wurde, wie man sich vorstellen kann. Und die anderen Bierzeltbesucher haben sich eingeschaltet, auf Seiten der Jugendlichen natürlich, und haben nur alle diese beiden Polizisten beschimpft. Es ist aber keine Gewalt gewesen, also niemand ist verprügelt worden, keiner hat mit Stühlen geschmissen oder so etwas. Es wurde nur hitzig diskutiert, sicherlich auch beleidigt, könnte ich mir vorstellen. Jedenfalls kriegten die beiden Polizisten Angst und holten Verstärkung. Und da kam ein LKW mit Bereitschaftspolizei. Und die griffen jetzt wahllos in die Menge, wen sie gerade kriegen konnten, rauf auf den LKW, ab in die nächste Polizeidienststelle, in die nächste Kreisstadt. Und da wurden sie erstmal über Nacht ins Polizeigefängnis gesperrt und wurden dann verhört. Ich nehme an, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt schon die Stasi anwesend war.
Stasi, ihr erinnert euch, das Ministerium für Staatssicherheit, der Geheimdienst der DDR. Umgangssprachlich auch spöttisch VEB Horch und Kuck genannt. VEB steht dabei für volkseigener Betrieb. So heißen die Firmen in der DDR. Und Horch und Kuck spielt auf das umfassende Überwachen der eigenen Bürger durch Spitzel an.
Bei den Verhören ist jetzt rausgekommen, dass unser Schulfreund, den sie also mitgegriffen hatten, ein Grenzgänger war. Das heißt, er studierte in West-Berlin.
Wie so viele vor dem Mauerbau. Etwa 50.000 Menschen, die im Osten leben, aber in West-Berlin arbeiten, studieren oder zur Schule gehen. Was der DDR-Führung gar nicht gefällt. Und so bekommt auch Achims Freund in dieser Situation richtig Probleme.
Und da haben die gesagt, aha, der hat das Ganze angezettelt. Was überhaupt nicht stimmte, der hatte mit der Musik gar nichts zu tun. Ja, und haben ihn da behalten als Redelsführer. Die meisten anderen sind am nächsten Morgen nach Hause geschickt worden mit einer strengen Verwarnung, sowas nie wieder zu tun, sonst kriegen sie Ärger. Und unser Freund und auch noch ein paar andere ist da geblieben. Da geblieben ist gut, ist da behalten worden. Und jetzt haben wir uns überlegt, als wir das von der Mutter gehört haben, Mensch, wir müssen da irgendwas machen, wir können den da nicht da in der Tinte sitzen lassen. Und haben beschlossen, wir schreiben einen Brief an das Gericht, wo wir reingeschrieben haben, so sinngemäß, das ist ein braver Kerl, der hat noch nie was Böses gemacht und es liegt kein Grund vor, ihn so streng zu bestrafen oder ihn überhaupt zu bestrafen. Wir konnten den Brief gar nicht abschicken, der Prozess ist nämlich sehr schnell gewesen. Also bevor wir mit den Unterschriften fertig waren, hat die Mutter uns darüber unterrichtet, dass ihr Sohn bereits verurteilt ist und er hat sage und schreibe 8 Jahre gekriegt. Für nichts und wieder nichts.
Also krass, dass jemand 8 Jahre bekommt, nur weil er noch nicht mal, weil er die falsche Musik gehört hat, sondern nur weil er
dabei war.
Aus Versehen zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Ich finde das einfach total krank, was da mit den Menschen gemacht wurde.
Er hatte buchstäblich nichts gemacht. Und das war der Punkt, also als wir das gehört haben, wofür du für 8 Jahre in Knast gehen kannst in diesem Staat, so habe ich gesagt, also jetzt reicht's mir, ich will weg. Also diese Verurteilung von dem Freund zu 8 Jahren, die war eine Zäsur. Also da waren wir uns dann einig, da haben wir zueinander gesagt, in diesem Scheißstaat wollen wir nicht mehr leben. Aber das war ja nun erstmal sozusagen der Beschluss, aber das war ja noch lange keine Ausführung. Ne? Ja, wie kommst du weg aus dem Staat?
Achim will aus der DDR fliehen. Welchen gefährlichen Plan er dazu entwickelt und warum der zu scheitern droht, das erzählt er in der nächsten Folge. Abonniert diesen Feed am besten in ARD Sounds, unserer Audioplattform für Podcasts und Hörspiele. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Kultur in Zusammenarbeit mit Studio Van Meer. Mit Eva Kohake, Josef Lesch und Achim Neumann. Ich bin Wiebke Keunecke. Formatentwicklung, Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Redaktionelle Mitarbeit Katja Esbach. Skript, Ton und Schnitt Marc Diening, Studio Van Meer. Faktencheck Yves Müller, Historiker an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Producer Alexander Gerhardt. Sounddesign Bente Faust, Honig und Gold. Mischung Jan Stahlmann. Marketing und Distribution Birgit Labs, Julia Kaiser und Marie Hamann. Projektleitung und Executive Producer Torben Steenbuck. Habt ihr Feedback oder Fragen zu unserem Podcast? Dann schreibt uns gerne an zeitkapsel@ndr.de. Und empfehlt diesen Podcast allen weiter, die sich Geschichte gern von jemandem erzählen lassen, der dabei war. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wusstet ihr, dass Mirko Drotschmann, a.k.a. Mr. Wissen to Go, auch den Podcast Terra X History hostet? Und da gibt's zum Beispiel jetzt auch eine dreiteilige Serie zum DDR-Volksaufstand am 17. Juni 1953. Darum ging's ja auch in unserer ersten Folge. Also wenn ihr mehr erfahren wollt zu dem Staat, in dem Achim aufgewachsen ist, hört da mal rein. Den Link zu Terra X History, den findet ihr hier in den Shownotes.